Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Schwestern, liebe Gemeinde, heute an Epiphanias feiern wir die Offenbarung Christi in seiner Göttlichkeit. Es geht nicht um Geburt, Leben, Leiden, Tod Jesu auf Erden, sondern wir hören davon, dass etwas von Gottes unfassbarem Lichtglanz durch Christus in dieser Welt sichtbar geworden ist. Epiphanias heißt der Lichtglanz Gottes, seine Herrlichkeit ist offenbar geworden. Gott zeigt sich als der, der über alle menschlichen Begreifen und Erkennen steht. Selbst die Weisen im fernen Orient werden in ihrer Gelehrsamkeit gewahr, dass hier etwas Einmaliges in die Geschichte einbricht. Es scheint für sie so einzigartig zu sein, dass sie sich aufmachen. Den damaligen Superkönig stürzen sie auf ihrer Suche in Angst und Schrecken. Den, der meint, selbst Nabel der Welt zu sein. Alle bisherigen Werte kehren sich um. Die vermeintliche Macht dieser Welt erweist sich als in Wahrheit als armselige Ohnmacht. Und die, die angeblich vom wahren Gott nichts wissen, denen offenbart sich Gott, für sie verständlich und klar. Die weisen Gelehrten, sie erweisen sich als reich, indem sie ihre wertvollen Besitztümer voller Ehrerbietung an der Krippe niederlegen. In hochreflektierter theologischer Sprache spricht der heutige Predigttext von dem Offenbarwerden des Lichtglanzes Gottes in Jesus Christus. Hören wir aus dem Johannesprolog die Verse 14 bis 18. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Wenn wir in unserer evangelischen Tradition über Jesus Christus nachdenken, dann überwiegt oft die menschlich nahbare Seite. Martin Luther beginnt seine kurze Erklärung zum zweiten Artikel des Glaubensbekenntnisses folgendermaßen: Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr. Der Ton liegt häufig auf der zweiten Aussage und auch wahrhaftiger Mensch. Jesus Christus, der Mensch, so ganz nah wie wir, der von Geburt bis zum Tod alles auf sich nahm, was verloren und menschenlos bedeutet. Sein qualvolles Sterben am Kreuz wird zum Inbegriff der Bedeutung Christi für die Welt. Nicht zuletzt Unter Luthers Einfluss selber hat dieser Schwerpunkt in unserer protestantischen Theologie, eingefunden in unsere protestantische Theologie und die protestantische Theologie des Kreuzes herausgebildet. Dabei ist die andere Seite in Gefahr, zu wenig beachtet zu werden. Es wird besonders deutlich, wenn man mit der Tradition orthodoxer Christen und Christinnen in Berührung kommt. Schon an der Art und Weise, wie sie den gottesdienstlichen Raum durch Ikonen festlich gestalten, aber besonders auch durch die Feier der Liturgie als Darstellung himmlischen Geschehens hier auf Erden, wird deutlich, wie in dieser christlichen Tradition die erste Aussage des Glaubensbekenntnisses viel stärker in den Mittelpunkt gerückt wird. Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren. Das nizänische Glaubensbekenntnis spricht diese Seite Christi viel ausführlicher an als das bei uns gebräuchliche Apostolikum, das interessanterweise im ganzen ostkirchlichen Raum nicht verwendet wird. Im Nizänum heißt der Anfang des zweiten Artikels: Ich glaube an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Und erst dann folgt die zweite Aussage über die Menschheit Jesu. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria. Richard Rohr hat in einem seiner letzten Bücher mit dem Titel »Alles trägt den einen Namen« ist in diesem Buch noch weitergegangen, als einfach die göttliche Natur der Person Jesu Christi zu betonen. Er arbeitet die Universalität der Christuswirklichkeit heraus. Christus ist mehr als der Nachname von Jesus, sagt er etwas flapsig. Und es ist auch mehr als ein göttlicher Titel. Er versteht Christus in seiner Göttlichkeit von Anfang an, allem Grund gelegt, in alles eingebettet, noch bevor die Schöpfung sich in Raum und Zeit darstellt. Ähnlich wie es ja auch der Kolosserbrief ausführt. Christus der Erste in der Schöpfung, Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Es ist alles durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Nur so lässt sich auch der Ausruf von Johannes dem Täufer in unserem Predigttext verstehen, wenn er sagt: Dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Christus also in seiner kosmisch-göttlichen Dimension. Das klingt vertraut, und doch entfaltet Richard Rohr es in einer ungewohnten Weise, die vielleicht auch herausfordernd erscheinen mag. Christus als Gott vor aller Zeit. Und Jesus als die historische Gestaltwerdung des Christus in der Zeit. Jesus gewissermaßen als ein Dritter, nicht nur Gott, und nicht nur Mensch, sondern Gott und Mensch vereint. Und er schreibt so schön, Jesus hat uns gemeinsam mit Christus ein menschliches, aber dennoch völlig passgenaues Fenster in jenes ewige Jetzt geschenkt, das wir Gott nennen. Und daraus ergeben sich für ihn zwei Konsequenzen. Einmal ein tiefes Erkennen der göttlichen Gegenwart in buchstäblich allem und allen. Wenn Christus in allem Grund gelegt ist, dann ist die für mich umgebende Welt zugleich Versteck und Offenbarung Gottes. Es gibt dann keinen Unterschied mehr zwischen heilig und profan. Ich kann und muss davon ausgehen, dass alles sich nach Verbindung und Gemeinschaft sehnt. Und die zweite Konsequenz, diese göttliche DNA, so sagt er es, diese göttliche DNA liegt auch in uns und möchte freigelegt werden. Für ihn zeigt sie sich besonders darin, wie wir lernen, wirklich menschlich, human zu sein. Und zugleich tragen wir das Potenzial in uns, so wie Jesus auch, Materie und Geist an unserem konkreten Ort zusammen zu verbinden. Er sagt, zusammenzufügen, was zusammengehört und die Dinge in ihrer ganzen Fülle zu genießen und wahrzunehmen. Und er formuliert, das kann so weit gehen, dass wir fähig werden, so zu sehen, wie Gott sieht. Und fügt an, falls das keine allzu hochfliegende Erwartung ist. Das ist jetzt alles sehr abstrakt. Er schreibt am Anfang seines Buches, da zitiert er die umwälzende Erfahrung von Carol Houselander, einer englischen Mystikerin des 20. Jahrhunderts. Und sie beschreibt, wie sich für sie eine ganz gewöhnliche Metrofahrt in London in eine Vision des Christusgeheimnisses wandelte. Und damit möchte ich gerne enden. Sie schreibt, ich befand mich in einer Metro, in einem vollen Zug, in dem alle Sorten von Leuten zusammengepfercht waren, da saßen oder an Haltegriffen hingen, Berufstätige jeder Branche auf dem Nachhauseweg am Feierabend. Ganz plötzlich sah ich vor meinem geistigen Auge, aber so lebensnah wie auf einem wundervollen Gemälde, in ihnen allen Christus. Aber ich sah noch mehr als das. Nicht nur war Christus in jeder dieser Personen, lebte in ihnen, starb in ihnen, jubelte in ihnen, trauerte in ihnen, sondern weil er in ihnen war und weil sie hier waren, war auch die gesamte Welt hier, hier in dieser Metro. Nicht nur die Welt, wie sie in jenem Moment war, nicht nur alle Menschen in allen Ländern der Welt, sondern all jene Menschen, die in der Vergangenheit gelebt hatten und alle, die noch kommen würden. Ich gelangte auf die Straße und lief lange Zeit inmitten der Menge. Es war dasselbe hier. Auf allen Seiten, in allen Passanten, überall Christus. Mich hatte schon lange die russische Vorstellung des erniedrigten Christus begleitet, des lahmen Christus, der durch Russland hinkt und um sein Brot bettelt, des Christus, der zu allen Zeitaltern auf die Erde zurückkehrt und sogar bei Sündern einkehrt, um durch seine Not ihr Mitgefühl zu wecken. Jetzt wusste ich im Bruchteil einer Sekunde, dass dieser Traum eine Tatsache ist. Kein Traum, keine Fantasie oder Legende eines frommen Volkes, kein Vorrecht der Russen, sondern Christus im Menschen. Ich sah zugleich die Ehrfurcht, die jeder Mann für einen Sünder aufbringen muss. Anstatt seine Sünde zu missbilligen, die in Wirklichkeit seine größte Not ist, muss man Christus trösten, der in ihm leidet. Und diese Ehrfurcht muss sogar jenen Sündern erwiesen werden, deren Seelen tot zu sein scheinen. Weil es Christus ist, der das Leben der Seele ist, der in ihnen tot ist. Sie sind seine Gräber. Und Christus im Grab ist keimhaft der auferstandene Christus. Christus ist überall. In ihm hat jede Lebensform eine Bedeutung und einen Einfluss auf jede andere Lebensform. Die Erkenntnis unseres Einsseins in Christus ist die einzige Heilung menschlicher Einsamkeit. Für mich ist sie auch der einzige Letztsinn des Lebens, das einzige, was jedem Leben Zweck und Ziel gibt. Sie schreibt dann weiter, nach ein paar Tagen verflüchtigte sich die Vision. Es hat auch was Beruhigendes. Die Menschen sahen wieder so aus wie früher. Es gab nicht mehr jene schockierende Einsicht für mich, wenn ich einem Mitmenschen von Angesicht zu Angesicht begegnete. Aber sie schreibt, wie sie das auf die Suche gebracht hat, immer mehr zu suchen und ja, danach Ausschau zu halten. Das, was sie erzählt, ist ein anderer Blick, ein Blick in die Tiefe, ein Blick auf Christus in seiner Göttlichkeit oder auf den Lichtglanz Gottes in allem. Könnten es auch als eine Ausführung des Verses im Predigttext nehmen und von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Es beschreibt ja ein Geheimnis, ein Mysterium. Ein Geheimnis, das uns mit hineinnimmt und uns Anteil gibt an etwas, das fließt, sich verströmt, nicht aufhört zu fließen, weil es aus der Fülle kommt, von ihr gespeist wird und fließen möchte. Wir alle, ohne Ausnahme, dürfen uns davon beschenken lassen. Amen.